Predigttext, den wir finden in Matthäus 5. Ich lese sogar etwas mehr als unser Text, und zwar den gesamten Abschnitt, die Verse 1 bis 12. Als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.
Glück und Zufriedenheit. Es gibt wohl kaum etwas, das Menschen sich sehnlicher wünschen. Viele haben dieses Thema ausführlich betrachtet. Es existieren viele Studien darüber, was Menschen glücklich macht und was Menschen nicht glücklich macht. So gibt es zum Beispiel den sogenannten World Happiness Report, den Weltglücksindex, der wird jedes Jahr erstellt und erfasst, wie zufrieden eine Bevölkerung eines Landes ist. Und dann wird so ein Ranking erstellt, welches Land im Durchschnitt wie zufrieden ist. Und wenn wir unsere Mitmenschen fragen würden, was für sie wichtige Einflussfaktoren für Glück und Zufriedenheit sind, dann würden wir ganz sicher sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Die einen würden sagen, für ein glückliches Leben ist es entscheidend, Geld zu haben. Wie viel ist eine andere Frage. Es gibt Studien, die sagen, Geld macht bis zu einem gewissen Maß glücklich, darüber hinaus dann nicht mehr. Andere würden sagen, Karriere und Erfolg, das ist für mich wichtig, um glücklich und zufrieden zu sein. Wieder andere würden sagen, Ansehen und Anerkennung. Ich möchte gerne angesehen sein in meinem Umfeld, anerkannt werden für meine Leistung. Und neben diesen materiellen Dingen würden andere sicher auch Familie und Freunde, also ihre sozialen Kontakte, nennen. Auch Gesundheit ist eine Kategorie, die in diesem Zusammenhang gern und oft genannt wird. Sie erinnern sich sicher an die sehr beliebte Abschiedsformel, die während der Corona-Zeit sehr populär war: Bleiben Sie gesund. Ja, das war ein Wunsch, sei gesund, weil das für die Menschen ein wesentlicher Aspekt von Glück und Zufriedenheit ist. Und es gibt noch viele weitere Dinge, die uns Menschen als Glück, die Menschen als Faktoren für Glück und Zufriedenheit nennen würden. Aber machen diese Dinge wirklich glücklich? Ja, was heißt es überhaupt, glücklich und zufrieden zu sein? Und diesen Fragen wollen wir heute anhand des Predigtextes aus Matthäus 5, dem Beginn der sogenannten Bergpredigt, auf den Grund gehen. Und bevor wir in den Predigtext einsteigen, müssen wir zuvor noch ein paar allgemeine Aspekte zu dieser Bergpredigt verstehen, um den Text auch besser einordnen zu können. Deswegen ganz kurz ein Einstieg und ein Überblick, was ist die Bergpredigt? Die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 ist die erste große Rede von Jesus, die uns Matthäus in seinem Evangelium aufschreibt. Teile davon finden wir auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 6 zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen. Und deswegen sind manche Ausleger zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Bergpredigt nicht um eine Rede von Jesus handelt, sondern um eine Zusammenstellung von vielen Reden, die Jesus gehalten hat, wo Matthäus dann eine Predigt als Grundgerüst genommen hat. Es gibt aber auch genauso gut Ausleger, die die Gegenposition vertreten, sagen, nein, es ist eine Rede, die so gehalten wurde. Es gibt für beide Positionen Indizien. Im Letzten ist es aber auch nicht so entscheidend, denn worin sich alle einig sind, ist, es handelt sich hier um Worte, die Jesus geredet hat. Es sind echte Worte von Jesus, nichts Erfundenes. Und ob es jetzt eine Rede war oder viele, durch den Heiligen Geist geführt, hat Matthäus die Rede, wie wir sie in Matthäus finden, genau so aufgeschrieben, in diesen drei Kapiteln. Das heißt, als eine Einheit. Und so müssen wir sie auch verstehen, als eine zusammenhängende Einheit. Egal, ob es jetzt Informationen sind, die aus verschiedenen Reden zusammengestellt wurden oder eine Rede selbst war. Es ist Jesu Wort, was in dieser Form uns überliefert wurde. Und Matthäus hat in seinem Evangelium, das werden viele von Ihnen wissen, einen besonderen Fokus auf Jesus, wie auch alle anderen Evangelisten einen speziellen Fokus auf Jesus haben. Und Matthäus stellt ihn besonders als König und Messias vor. Das sehen wir schon am Anfang, wo dann das Geschlechtsregister von Jesus aufgeführt wird, aus der Sicht von Josef, dem Adoptivvater von Jesus, der rechtmäßige, aus der rechtmäßigen Königslinie stammt. Oder dass als Besuch nicht die Hirten kommen, wie in Lukas, sondern die Weisen aus dem Morgenland, die ihm Geschenke und kostbare Geschenke bringen, als für einen König. Und so weiter und so weiter. Und was beim Studium der Bergpredigt deutlich wird, ist, dass Jesus in diesen drei Kapiteln die Grundsätze zu seinem neuen Königreich entfaltet. Er behandelt die Bürger dieses neuen Reiches, er behandelt die Grundsätze der Gerechtigkeit, die in diesem Reich gelten, also wie sollen sich diese Bürger verhalten, wie ist der Lebensstandard, und er ermahnt zugleich auch, wie dringlich und wichtig es ist, zu diesem Reich dazuzugehören. Aber wie kam es zu dieser Rede? Wir haben einen Teil davon eben schon gehört. Ich lese noch ein paar Verse vorher aus Matthäus 4. Matthäus 4, Abvers 23. Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Was wir hier lesen, ist der Beginn des Wirkens Jesu. Und wir merken sofort, Jesus erregt Aufmerksamkeit. Jesus ist niemand, der ungesehen bleibt. Er durchzieht das Land, er wirkt Wunder, er lehrt. Und das beeindruckt die Menschen. Sicherlich aus unterschiedlichen Motiven. Manche werden ihm sicherlich gefolgt sein, weil sie die Wunder toll fanden. Natürlich, man wird geheilt. Warum sollte ich da nicht hingehen, wenn meine Krankheit plötzlich weg ist, unter der ich schon jahrelang leide? Die anderen werden sicherlich auch an der Rede interessiert gewesen sein. Und in Kapitel 5, das haben die ersten beiden Verse, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach. Also unter dieser Menschenmenge waren sicherlich auch Schaulustige, aber es waren eben auch echte Jünger dort. Die Menschen, die ihm nachfolgten, weil sie ihn als Lehrer anerkannt haben, weil sie von ihm lernen wollten, weil sie seine Lehre verstehen wollten. Aber es gab eine bunt gemischte Gruppe, aber wir sehen in Kapitel 5, Vers 1 und 2, dass der besondere Fokus der Bergpredigt sich an die Jünger richtet. Wenn wir das Ende der Bergpredigt lesen, Kapitel 7, 28 und 29, sehen wir, dass die Menschenmenge immer noch da war. Ja, es war immer noch eine größere Menschenmenge da, die auch zugehört hat, aber der Fokus und der Gruppe, der Jesus sich besonders zuwendet, sind seine Jünger, die, die von ihm lernen wollen, die ihm als ihren Meister und Lehrer nachfolgten. Aber es war eine öffentliche Rede, jeder konnte zuhören und es haben auch viele zugehört. Und Jesus beginnt diese Rede mit einer Charakterbeschreibung. Er beschreibt in den ersten Versen, und die werden wir uns gleich genauer anschauen, wie die neuen Bürger seines Reiches aussehen. Und diese Verse nennt man auch die Seligpreisungen, so wird es in vielen Bibeln auch als Überschrift drüberstehen, die Seligpreisungen. Wir werden gleich nochmal genauer reinschauen, was das bedeutet. Diese Seligpreisungen, die wir eben auch in der Lesung gehört haben, die haben alle einen gleichen Aufbau. Sie beginnen mit dem Wort glückselig, dann folgt eine Beschreibung des Menschen, und sie schließen mit einem Versprechen, mit einer Verheißung. Ja, diesen Aufbau können Sie sich merken, denn er wird uns jetzt immer wieder begegnen. Glückselig, dann die Beschreibung und als drittes dann das Versprechen und die Verheißung. Und da alle drei gemeinsam haben, dass die mit dem Wort glückselig eingeleitet werden, macht es Sinn, dass wir uns diesen Begriff einmal gesondert anschauen, bevor wir dann im Detail zu den Einzelaussagen der Seligpreisung kommen. Was ist glückselig? Man kann es auch umschreiben mit glücklich zu preisen sind oder wohl denen. Und gemeint ist hier eine tiefe innere Zufriedenheit. Und der Zusammenhang zeigt sehr klar, dass wir das nicht verwechseln dürfen mit einem einfachen glücklich sein, sich freuen über einen Umstand. Wie wir uns zum Beispiel darüber freuen, wenn wir etwas Schönes erlebt haben oder wenn eine Bewerbung angenommen wurde, wenn wir den Partner fürs Leben gefunden haben und vieles mehr, was uns irgendwie Freude bereitet, was uns menschlich gesehen glücklich macht. Das ist nicht der Maßstab für Glück, den Jesus in diesen Versen anlegt. Nehmen wir beispielsweise König Salomo, der Sohn des König Davids, der menschlich gesehen alles hatte. Er stammte aus der Königslinie, aus der auch am Ende der Messias kommen sollte. Er hatte Geld, Ansehen, bestes Essen, unzählige Frauen und galt als der weiseste Mann der damaligen Zeit. Er war so bekannt, dass andere reiche und wohlangesehene Menschen weit gereist sind, um ihn zu treffen, um ihn zu bestaunen. Und doch kommt er in Prediger, in dem Buch, was er geschrieben hat, zu einem sehr interessanten Schluss. Prediger 1, Vers 2. Er schreibt, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Sein Fazit ist, bei all dem, was er hatte, das ist alles vergänglich. Es bleibt nichts. Diese Freude, die man kurzzeitig verspürt, die verfliegt wieder. Die wird überdeckt durch Sorgen, durch andere Dinge. Und so brauchen wir was Neues, um diese Freude wieder aufrechtzuerhalten. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Und am Ende ist das Fazit, alles ist vergänglich. Nichtigkeiten der Nichtigkeiten. Es bleibt keine bleibende Zufriedenheit. In den Seligpreisungen werden uns aber im Gegensatz dazu Dinge aufgelistet, die uns menschlich gesehen überhaupt keinen Anlass geben, fröhlich zu sein. Wir haben es vielleicht eben schon gemerkt, es geht darum, traurig zu sein. Es geht darum, sich arm zu sein. Es geht darum, sich selbst aufzugeben, zu demütigen. Das sind Dinge, die würden wir nicht direkt mit Freude in Verbindung bringen oder mit Glück und Zufriedenheit. Eher im Gegenteil. Aber Jesus geht es hier um eine Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen und Gegebenheiten, die nicht reduziert werden kann durch Not, durch Leid, sondern eine Freude, die bleibt, die beständig ist, die tiefer geht als die oberflächliche Zufriedenheit, die wir durch materielle und irdische Dinge erzielen können. Jesus sagt, dass wir glücklich und zufrieden sein können, auch wenn wir sterbenskrank sind, wenn wir jeden Cent zweimal umdrehen müssen, wir einen lieben Menschen verloren haben oder wir mit dem Leben überfordert sind. So eine Freude finden wir in unserem Predigttext. Das ist eine Freude, die wir in einer vollendeten Form bei Gott finden. Denn Gott ist in sich selbst zufrieden. Er ist in sich selbst genug, er braucht nichts von außen. Und an dieser Freude, an dieser Zufriedenheit dürfen wir teilhaben. Jesus möchte, dass die Bürger in seinem neuen Reich glücklich sind, wirklich glücklich sind. Diese innere tiefe Zufriedenheit erleben. Und wie das möglich ist, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und deswegen wollen wir als Thema über diese Predigt heute schreiben, der Weg zu wahrem Glück. Der Weg zu wahrem Glück. Und wir werden uns dazu die erste Hälfte der Seligpreisung anschauen. Die gehen insgesamt von Kapitel 5, Vers 3 bis 12. Wir werden heute bis Vers 6 kommen. Und dann in 5 Wochen werden wir hier fortsetzen und uns den zweiten Teil der Seligpreisung gemeinsam anschauen. Ich lese noch einmal die erste Seligpreisung, den Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen. Das Wort, das hier für arm verwendet wird, finden wir zum Beispiel auch bei der Beschreibung des armen Lazarus, der zu Füßen des reichen Mannes liegt. Es beschreibt jemanden, der bettelarm ist, nicht der nur wenig hat, der gar nichts hat, der auf Hilfe von außen angewiesen ist und ohne diese nicht überlebensfähig ist. Das meint hier arm. Aber es geht hier Jesus nicht darum, es geht hier nicht um jemanden, der einfach nur wenig oder keinen materiellen Besitz hat, sondern er fügt hinzu, glückselig sind die geistlich Armen. Eine wichtige Ergänzung, denn Jesus proklamiert hier nicht, dass es besonders erstrebenswert ist, besonders wenig zu haben und auf Hilfe angewiesen zu sein, sondern er bezieht sich hier auf einen viel wichtigeren Aspekt der Armut, nämlich der geistlichen Armut. Und das ist spannend, weil diese Formulierung geistlich arm, die suggeriert erstmal, dass es auch geistlich Reiche geben muss. Ja, wenn es geistlich Arme gibt, dann müsste es doch auch geistlich Reiche geben. Aber was heißt es eigentlich, geistlich arm zu sein? Geistlich arm zu sein dürfen wir nicht verwechseln mit geistig arm zu sein. Ja? Geistig ist alles, was mit dem Verstand, mit dem Denken zusammenhängt. Er meint hier nicht die, die nicht so gut denken können, die zurückgeblieben sind, die meint er hier nicht. Er meint geistlich Arme. Und geistlich beschreibt alles, was mit Gott im Zusammenhang steht. Mit der immateriellen Welt, die Beziehung zwischen Gott und Menschen, die wird hier adressiert mit geistlich Arm. Und wenn wir Bibel studieren, merken wir, dass es keine geistlich Reichen gibt. Ja, wir können als ein Beispiel Römer 3 aufschlagen. Es gibt noch viele mehr. Römer 3, Abvers 10. Da zitiert Paulus etliche Verse aus dem Alten Testament. Und er schreibt in Römer 3, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Dass keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist das Fazit, was die Bibel über den Menschen zieht. Niemand sucht von sich aus nach Gott. Niemand fragt nach Gott. Niemand kann vor Gott gerecht sein. Niemand kann Gott etwas bringen. Und auch Jesus sagt in Johannes 6, Vers 44, dass niemand zu ihm kommen kann, wenn der Vater ihn nicht zieht. Es ist also keinem Menschen möglich, aus sich heraus sich an Gott zu wenden, Gott zuzuwenden. Und somit gibt es laut der Bibel keinen Menschen, der von sich aus in Bezug auf Gott reich ist. Niemand kann Gott etwas bringen. Wir alle sind vor Gott geistlich Arme. Was meint aber Jesus, wenn er jetzt in Vers 3 schreibt, glückselig sind die geistlich Armen? Fallen jetzt automatisch alle Menschen in diese Kategorie und alle Menschen erleben auch das Versprechen, was damit einhergeht? Hier hilft es sich, ein paar Beispiele anzuschauen, um zu verstehen, was Jesus hier meint, wenn er davon spricht, glückselig sind die geistlich Armen. Und wir wollen hier zwei Stellen gemeinsam aufschlagen. Die erste finden wir im Lukas-Evangelium, Vers 18, ab Vers 9. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Er, also Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Der eine, ein Pharisäer, einer, der in den Schriften unterwiesen war, der die Gesetze kannte, der absolut von seiner eigenen Gerechtigkeit überzeugt war. Das macht er sehr deutlich in seinem Gebet. Keine Spur von Reue, von Eingeständnis, von Unzulänglichkeit. Nein, ich bin gut. Gott, ich bin ein Gewinn für dich. Das ist die Aussage, die am Ende dahinter steht. Und dagegen steht der Zöllner, ein Mann, der viel Schuld auf sich geladen hat. Zöllner waren nicht angesehen. Sie haben betrogen und gestohlen, meistens. Ein Mann, der weiß, er kann Gott nichts bringen, außer seine eigene Schuld und seine eigene Hilflosigkeit. Dann das zweite Beispiel, Philipper 3. Wir haben es eben in der Lesung schon gehört, ich lese einen Auszug davon. Philipper 3, Abvers 4. Da schreibt Paulus: Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Menschlich gesehen konnte Paulus viel von sich halten. Er hatte vorbildlich gelebt, gemäß der jüdischen Tradition. Und doch kommt er auch zu der Erkenntnis, das ist vor Gott nichts wert. Ich kann das nicht vor Gott bringen. Es hat keinen Bestand. Es reicht nicht. Das Einzige, was reicht, ist, mich an Gott zu wenden und auf seine Gerechtigkeit zu vertrauen. Und wir könnten hier noch weitere Beispiele nennen, aber wir belassen es bei diesen beiden. Wer ist nun der geistlich Arme? Der Zöllner oder der Pharisäer? Ist es der alte oder der neue Paulus? Ich denke, die Antwort ist klar. Der Zöllner ist der geistlich Arme. Der neue Paulus ist der geistlich Arme. Jemand, der vor Gott eingesteht und erkennt, dass er nichts bringen kann. Das ist der geistlich Arme aus Matthäus 5. Jeder Mensch ist in diesem Zustand. Kein Mensch kann Gott etwas bringen. Aber jeder Mensch, viele Menschen haben eine andere Sicht von sich selbst. Und es geht darum, zu verstehen und einzugestehen, ich kann Gott nichts bringen. Ich genüge seinen Maßstäben nicht. Und alles, was ich tun kann, macht es nicht besser. Das sind die geistlich Armen. Und es betrifft jeden, egal ob jung oder alt, guter Bürger oder Verbrecher, ehrenamtlich engagiert oder nicht. Jeder fällt darunter. Und wichtig ist die Erkenntnis dessen. Und im Ansatz hatten das auch die Pharisäer der damaligen Zeit verstanden. Sie wussten, dass sie die Gebote Gottes nicht halten konnten. Sie wussten, dass Gottes Maßstab viel zu hoch war für die Menschen. Aber ihre Schlussfolgerung war falsch. Und statt es sich einzugestehen, fingen sie an, weitere Gebote drumherum zu bauen, weitere Gesetze aufzustellen. Und die wurden dann in den Talmud aufgeschrieben, der dann die Ergänzung zur Tora war und weil sie so einen Zaun darstellten. Und das waren quasi Regeln, an die man sich menschlich halten konnte. Das war irgendwie näher an den Menschen. Aber das Problem war, so wurde Stück für Stück Gottes Gesetz ersetzt durch ein menschliches Gesetz. Und damit verfehlten sie das Ziel. Gott ging es nicht darum, dass sie irgendwelche rituellen und formellen Sachen eingehalten haben. Gott ging es ums Herz. Und das konnten sie damit nicht in Ordnung bringen. Jesus beginnt seine Rede damit, seine Jünger darauf hinzuweisen, dass jeder, der zu Gott kommen will, seinen Stolz ablegen muss. Er muss eingestehen, dass er nichts bringen kann. Und demütigen ist schwer. Das fällt uns Menschen schwer. Sich einzugestehen, dass man selber nichts bringen kann. Sich total zu demütigen und die Hilflosigkeit einzugestehen. Aber was folgt aus dieser, wie folgt nun aus dieser geistlichen Armut Glück? Denn es geht darum, dass Jesus hier Glück verspricht. Glück, wahre Zufriedenheit. Wie erwächst aus dieser geistlichen Armut nun Glück? Jesus macht hier ein Versprechen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Menschen, die zu Gott kommen und vor ihm bekennen, dass sie ihm nichts bringen können, dass sie total auf seine Hilfe angewiesen sind, das sind Menschen, die von ihm angenommen werden. Er schickt sie nicht weg. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar dazu, niemand kann das Reich der Himmel empfangen, bevor er erkennt, dass er dieses Reichs nicht würdig ist. Niemand kann das Reich der Himmel empfangen, bevor er erkennt, dass er dieses Reichs nicht würdig ist. Und Paulus benennt es in 2. Korinther 8, Vers 9 und sagt, dass wir in Christus reich gemacht werden. Und das ist es. Indem wir uns eingestehen, dass wir geistlich arm sind, werden wir geistlich reich. Wir bekommen in Christus alles. Wir bekommen die Bürgerschaft in seinem Reich. Ein ewiges Reich. Wir bekommen ewiges Leben. Wir bekommen Vergebung. Wir bekommen Rettung. Und wir werden in ihm so reich beschenkt. Und die erste Seligpreisung macht schon eines sehr deutlich. Der Maßstab, den Jesus in der Bergpredigt aufzeigt, der ist viel zu hoch, als dass Menschen ihm in irgendeiner Weise gerecht werden können. Auch wenn man dann in Vers Kapitel 6 und 7 auf die konkreten Anwendungen kommt, muss man eingestehen, ein Mensch kann sich daran nicht halten. Und deswegen müssen auch alle Versuche scheitern, diese Aspekte aus der Bergpredigt einfach als moralische Maßstäbe für alle anzuwenden. Und zu sagen, hier, halte dich einfach daran, dann wird alles gut. Das funktioniert nicht, weil wir diesen Maßstab nicht erhalten können. Diese Erkenntnis, dass wir Gott nichts bringen können, das ist der Kern der ersten Seligpreisung. Wir müssen verstehen, dass wir auf Gott, auf ihn alleine angewiesen sind. Kommen wir zur zweiten Seligpreisung, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Diese Aussage klingt ziemlich paradox, weil was Jesus hier sagt, ist am Ende, glückselig sind die Unglücklichen. Ja, das sagt er dann, glücklich sind die Unglücklichen. Wen meint Jesus hier? Die Bibel kennt sehr unterschiedliche Kategorien von Trauer. Es gibt ungerechtfertigte Trauer, weil wir böse Pläne hatten, selbstsüchtige Gedanken und das funktioniert nicht und wir sind enttäuscht und traurig darüber. Es gibt gerechtfertigte Trauer, das kennen wir alle, der Verlust eines geliebten Menschen. Wir werden schlecht behandelt, wir haben Probleme im privaten Umfeld, es geht jemandem schlecht, wir sind krank und wir können die Liste fortführen. Und Trauer ist dann oft ein Ventil, diesen Schmerz, den wir empfinden, irgendwie rauszulassen. Da ist jeder Mensch auch anders, jeder trauert anders, jeder trauert unterschiedlich intensiv. Manche weinen nicht, manche teilen sich mit, manche teilen sich nicht mit. Aber auch diese Kategorie ist es nicht, von der Jesus hier spricht. Natürlich dürfen wir mit unseren Traurigkeiten zu Jesus kommen, wir dürfen mit unseren Nöten zu ihm kommen, wir finden bei ihm auch dafür Trost. Aber die hier genannte Trauer in Matthäus 5, Vers 4 zielt ebenso wie die geistliche Armut aus dem vorigen Vers auf eine geistliche Ebene. Es geht hier darum zu verstehen, wohin diese Erkenntnis, dass wir vor Gott geistlich arm sind, führt. Ja, warum sind wir geistlich arm und können nichts bringen? Was ist denn der Zustand des Menschen, dass diese Aussage rechtfertigt, dass wir geistlich arm sind? Und die Antwort liegt auf der Hand. Es ist unsere Sünde. Die völlige Verlorenheit des Menschen. Sünde ist das Verfehlen des göttlichen Maßstabs. Gott hat uns gemacht, Gott hat die Welt gemacht, er hat uns in seinem Wort Regeln aufgeschrieben, wie er will, dass Menschen ihm nahen und Menschen leben. Und wir Menschen verfehlen diesen Maßstab. Wir können ihn nicht halten. Und dadurch bauen wir eine unendlich große Kluft zwischen ihm und uns. Das ist die Sünde. Und die Konfrontation mit dem Gott, der absolut heilig, der rein ist, der frei von Sünde ist, der frei von jedem Fehler ist, die zeigt uns unweigerlich auf, wie hoffnungslos verloren wir in Sünde sind. So wie Paulus zutreffend in Römer 7, Vers 18 schreibt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Diese Erkenntnis, die macht traurig. Diese Trauer über unsere Sünde, die ist es, die Jesus hier in Vers 4 meint. Die eigentlich die größte Trauer, die es gibt, weil es das Essentiellste ist, was uns Menschen angeht. Die Trauer, dass wir erkennen, dass wir schuldig sind vor dem großen Gott, der alles gemacht hat, dem wir treue Ehre und Gehorsam schulden. Und dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden können, das ist der größte Grund für Trauer. Und John MacArthur nennt diese Kategorie göttliche Trauer, eine gottbezogene Trauer. Und jetzt die Frage an dich, kennst du diese Trauer? Kennst du dieses Traurigsein über Sünde in deinem Leben? Ich denke, zum Zeitpunkt unserer Bekehrung haben wir diese Trauer gespürt. Dieses Bewusstsein, diese Last, wir sind schuldig vor Gott. Das treibt uns am Ende zu Gott. Aber wie sieht es jetzt aus? Vielleicht bist du schon jahrzehntelang Christ. Spürst du immer noch diese Trauer über Sünde in deinem Leben? Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Er schreibt an Christen. Sünde ist eine Realität, auch für Christen. Sünde hört mit der Bekehrung nicht auf. Sünde ist nicht weg. Sünde bleibt eine Realität. Auch für Menschen, die sich schon an Gott gewandt haben. Sünde ist ein Teil von uns. Aber wie sehr trifft dich Sünde in deinem Leben? Hast du dich vielleicht damit abgefunden, dass sie da ist? Tolerierst du gewisse Sünden vielleicht sogar? Dann lass dich wachrütteln. Sünde trennt von Gott. Sie zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Und Sünde war am Ende der Grund, warum Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Sünde war der Grund, warum Jesus sterben musste. Damit nicht ich sterben muss, sondern dass meine Schuld bezahlt und beglichen ist. Und somit meint die Trauer aus Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 4 eine anhaltende Trauer. Eine Trauer, die uns unser ganzes Leben lang begleiten sollte. Und wenn wir die Psalmen lesen, ja, wir sehen, die Psalmen sind voll davon. Von Trauer und Reue über Schuld. Aber eines dürfen wir hier nicht missverstehen. Es geht nicht einfach nur darum, betrübt zu sein und Sonst würden ja alle Christen mit einer Miene durch die Gegend laufen, die jeden entmutigen würde. Sondern es geht darum, weiterzugehen. Wir sollen uns nicht auffressen lassen von dieser Trauer. Wir sollen uns nicht zerstören lassen davon. Das würde zu Depressionen führen. Wenn wir uns einfach darin vergraben, wie schlecht bin ich doch, wie schlecht bin ich doch. Wenn wir da bleiben, dann ist das sehr ungesund. Es muss weitergehen. Die Sünde soll uns betrüben, ja. Aber die Trauer über unsere Sünde soll eines tun. Sie soll uns in Gottes Arme treiben. Gott weiß um dieses große Problem von uns Menschen, um das größte Problem der Menschen. Er weiß, dass Sünde uns trennt von ihm, dass wir nichts tun können, um dagegen anzukommen. Und deswegen hatte er schon die Lösung und er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, der für uns stellvertretend gestorben ist. Im Vertrauen auf dieses Opfer von Jesus ist es möglich, wieder zu Gott zu kommen und zu wissen, die Schuld für die Sünde ist vergeben. Und das soll diese Trauer bewirken. Wir sollen uns in Gottes Nähe flüchten. Und wir bleiben nochmal in 1. Johannes 1 und lesen einfach den nächsten Vers, denn auch Johannes hört da nicht auf. Er sagt, ja, Sünde ist eine Realität. Und er sagt dann weiter, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine so großartige Verheißung, die wir hier haben, dass Gott Sünde sieht, Sünde verachtet, aber Sünde vergibt, weil Jesus gestorben ist. Und in einer sehr schönen Form schreibt das auch David im Psalm 32. Und diese Verse möchte ich auch noch mit uns lesen. Psalm 32, ich lese Verse 1 bis 5. Da drückt David genau diese Freude aus über diese Vergebung. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Also hier finden wir diese Trauer über diese Schuld. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und dann Vers 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, jubelt alle, ihr aufrichtigen Herzens seid. Trauer über Schuld, ja. Ich gehe zu Gott, ich bitte um Vergebung und ich erfahre unfassbare Freude darüber, dass Gott Schuld vergibt. Und das ist das Versprechen, was uns auch Jesus in Matthäus 5, Vers 4 gibt. Denn sie sollen getröstet werden. Das ist der Trost, den wir bekommen. Sündenvergebung. Und das macht froh. Das macht zufrieden, das macht glücklich. Nicht die Trauer selbst, sondern das, wohin sie führt. Das bringt die Freude. Eine letzte Frage wollen wir noch zu dieser Seligpreisung stellen. Was kann ich tun, wenn ich diese Trauer über Sünde in meinem Leben in der Form gar nicht mehr spüre? Wenn ich habe das aber gar nicht. Dann kannst du einige Dinge tun. Überprüfe, ob es Sünde in deinem Leben gibt, die du liebst und nicht lassen willst. Sünde, die du lieb gewonnen hast. Und sei ehrlich zu dir. Dann überprüfe, ob du Sünde vielleicht verharmlost. Und sagst, es ist ja gar nicht so schlimm. Dass dein Gewissen vielleicht gar nicht mehr so empfindlich ist, wie es sein müsste. Überprüfe, ob du manchmal vielleicht Gottes Vergebung für Sünde als normal und selbstverständlich ansiehst. Ja, Sünde, Vergebung ist in gewissermaßen selbstverständlich, weil wir damit immer zu Gott kommen dürfen und Gott vergibt. Aber was ich meine ist, dass ich sündige in dem Wissen, ja Gott vergibt schon. Und das wurde auch mit dem Begriff billige Gnade benannt. Gott vergibt schon, ich kann tun, was ich will. Ja, und das soll nicht sein. Paulus sagt, das sei ferne. Auf keinen Fall darf das sein. Und dann das Letzte, bitte Gott darum, dir Sünde in deinem Leben zu zeigen. Bitte Gott darum, dein Gewissen wieder zu schärfen, dich sensibel zu machen für Sünde. Und das ist ein Gebet, was Gott sicherlich erhören wird, weil das sehr in seinem Sinne ist, dass wir verstehen, dass Sünde in unserem Leben ist und was sie kaputt macht. Wir kommen zur dritten Seligpreisung, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was heißt es, sanftmütig zu sein? Dieses Wort wird oft fälschlicherweise mit Schwäche gleichgesetzt. Aber das ist es definitiv nicht. Das Wort, was hier für Sanftmut steht, wurde auch oft dafür benutzt, wenn ein Tier, zum Beispiel ein Pferd, gezähmt wurde. Und ich denke, bei einem Pferd würden wir nicht erstmal an schwach denken. Im Gegenteil, Pferde sind eigentlich eher starke Tiere, die Lasten tragen können, die Kutschen ziehen können, die Arbeit verrichten können. Und somit können wir Sanftmut eher umschreiben als Kraft unter Kontrolle. Es ist Kraft da, aber sie ist kontrolliert. Sie ist nicht wild, sie ist nicht frei, sondern unter Kontrolle. Und darin unterscheidet sich ein gezähmtes Pferd zum Beispiel von einem wilden Pferd. Es lässt sich führen, es lässt sich reiten und es lässt sich auch für diverse Arbeiten einsetzen. Wie verhält sich jemand, der sanftmütig ist? Jemand, der sanftmütig ist, ist nicht unbeherrscht, nicht rasend, nicht wild. Er kann sich selbst zurücknehmen und muss nicht auf seinem Willen beharren. Er ist auch beherrscht, wenn ihm Unrecht getan wird. Aber wie auch bei der Trauer und der geistlichen Armut in den Versen zuvor, geht es hier nicht nur um eine menschliche Eigenschaft, die manche eben mehr als andere haben. Es geht nicht einfach nur darum, zwischen ruhigen und etwas weniger ruhigen Menschen zu unterscheiden. Da sind wir alle anders. Manche haben ein eher aufbrausendes Temperament, manche sind eher zurückhaltender. Das ist hier nicht gemeint. Es geht hier um eine geistliche Eigenschaft. Worin liegt das Geheimnis von echter Sanftmut? Wir sprachen darüber, dass Sanftmut Kraft unter Kontrolle heißt. Aber bei all dem, was wir zuvor gehört haben, reicht es, sich selbst unter Kontrolle zu haben. Bei dem, was wir eben gehört haben, was der Zustand des Menschen ist, Paulus sagt, es ist nichts Gutes in mir. Wenn ich mich jetzt selber versuche, unter Kontrolle zu halten, reicht das vor Gott? Kann das genug sein? Das kann nicht genug sein. Wir müssen vielmehr die Kontrolle an jemanden geben, der gut ist, der etwas Gutes anzufangen weiß mit der Kraft, die kontrolliert werden soll. Und das ist Gott. Es geht hier bei Sanftmut nicht darum, sich nur selbst zusammenzureißen, sondern es geht darum, sich selbst und sein Innerstes Gott unter Gottes Kontrolle zu geben. Und wir finden in der Bibel viele Beispiele von Männern, über die gesagt wird, dass sie sanftmütig sind und bei denen wir genau das sehen. Ein Beispiel ist Mose. 4. Mose 12, Vers 3, da wird von ihm gesagt, Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Das ist eine große Aussage über ihn. Und was wissen wir von Mose? Er hat Gott vertraut. Er hat sich Gott hingegeben mit allem, was er hatte. Er konnte auch sich durchsetzen. Wir denken an den Mann, den er tötete, als er Unrecht sah, was seinem Volk getan wird. Aber da ging es nicht darum, dass er seine eigenen Rechte verteidigen wollte, sondern er hat um Gottes Sache da geeifert. Und ihm wird am Ende bestätigt, du bist ein sanftmütiger Mann. Er hat sich unter Gottes Führung gegeben. Und wir können noch weitere Beispiele anführen. Josef, der verkauft wurde und am Ende, wie seinen Brüdern war, er hat ihn vergeben. Er hat ihnen nichts Böses getan. Er hat ihnen geholfen und war liebevoll. David, Paulus und wir können die Liste fortführen. Sie waren nicht vollkommen. Sie waren keine perfekten Menschen. Aber sie haben die Kontrolle über ihr Leben an Gott abgegeben und Gott konnte sie gebrauchen. Sie nahmen sich selbst zurück. Sie beharrten nicht auf ihr Recht, sondern ertrugen auch Leid und Unrecht. Paulus war lange auch im Gefängnis, wurde gefoltert, wurde schlecht behandelt und meinte am Ende in Philippa, wenn das dazu dient, dass Gottes Evangelium verkündigt wird, sehr gut, dann soll es so sein. Aber das allergrößte Vorbild für Sanftmut, das ist unser Herr Jesus selbst. Über ihn wird in Matthäus 21, Vers 5 die Szene, wo er in Jerusalem einzog als König, gesagt, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. In anderer Übersetzung steht hier auch sanftmütig. Jesus war sanftmütig. Und damit entsprach er überhaupt nicht den Erwartungen, den die damaligen Menschen an den Messias hatten. Ihre Erwartung vom Messias war, da kommt jemand, der befreit uns endlich aus der Macht der Römer. Der kommt und richtet sein Reich auf, hier auf der Erde, und gibt uns unser Land zurück und herrscht. Endlich Freiheit. Aber das tat Jesus nicht. Vielmehr betont Jesus an vielen Stellen, dass sein Reich nicht von dieser Erde ist. Wir haben gesehen, es heißt Reich der Himmel. Es ist ein himmlisches Reich. Es hat hier schon Wirklichkeit, es existiert, aber es ist kein sichtbares Reich wie die Reiche, die wir kennen. Jesus wehrte sich nicht, als ihm Unrecht getan wurde. Er wehrte sich nicht, als er geschlagen wurde, als er am Ende ans Kreuz gehängt wurde. Er hätte es gekonnt, er sagt es auch. Ich könnte jetzt Engel rufen, die würden für mich kämpfen. Aber er tat es nicht. Er nahm sich selbst zurück. Er stellte sich unter den Willen des Vaters. Aber wenn es darum ging, um Gottes Sache zu eifern, oh, da konnte er sehr, sehr aggressiv, möchte ich fast sagen, sein. Denken wir an die Tempelreinigung. Da ist nichts von zurücknehmen, dulden, ja, lass sie mal machen. Er schmiss sie alle aus dem Tempel, als er sah, dass sie dort betrogen, verkauften und den Sinn des Tempels verkehrten. Warum? Widerspricht das nicht Sanftmut? Nein, tut es nicht. Sanftmut heißt nicht tatenlos sein, sondern um die richtige Sache zu eifern, unter Gottes Kontrolle zu stehen. Da ging es ihm um Gottes Sache. Gottes Name wurde verunehrt, das darf nicht stehen bleiben. Und so dürfen auch wir müssen nicht immer sagen, ja, wir halten uns zurück, wir dürfen nichts tun. Nein, Kraft unter Kontrolle darf eingesetzt sein, aber fürs Richtige. Wie wird Sanftmut belohnt? Vers 5 nochmal. Denn sie werden das Land erben. Das hat sicherlich für Israel nochmal einen anderen Klang als für uns, weil für Israel geht es immer viel um ein Land zu besitzen. Und als sie dann vor etlichen Jahren ihr Land wiederbekommen haben, das war ein großer Schritt. Und auch sie haben eine besondere Verheißung für Land. Und das Alte Testament ist voll davon, dass Gott Israel ein Land gibt, ein irdisches Land. Als Gott die Erde geschaffen hat, übergab er sie dem Menschen und sagte, herrsche über diese Erde, herrsche über dieses Land, muss man auch sagen. Und das tut der Mensch mehr schlecht als recht, muss man sagen. Auch die Schöpfung ist in Sünde gefallen, ist korrupiert worden. Aber in der Offenbarung wird uns davon berichtet, dass Gott eine neue Erde machen wird. Gott wird alles neu machen. Er macht die Menschen neu und er macht die Erde neu. Eine Erde, die vollkommen ist, die dann frei ist von Sünde, von Tod und von Zerfall. Und was sagt er? Wir werden Anteil haben an dieser Erde, wir werden auf dieser Erde leben, wir werden dieses Land erben. Ja? Das ist die Verheißung. Wir werden eine neue Erde haben und wir werden darauf leben, wir werden darauf herrschen. Das ist Lohn für die Unterordnung unter Gott. Und darin liegt der Grund für Glück und Zufriedenheit, wenn wir wirklich sanftmütig sind, wenn wir uns unter Gottes Kontrolle beugen. Wir kommen noch zur letzten Seligpreisung für heute, Vers 6. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Diese vierte Seligpreisung hat im Gegensatz zu den vorherigen nun einen etwas positiveren Grundton. Wir haben bis jetzt studiert, ich will noch einmal kurz zurückblicken, dass wir erkennen, dass wir Gott nichts bringen können. Wir sind geistlich arm, die totale Bankrotterklärung. Wir haben gesehen, dass uns nichts Gutes ist und wir deswegen über unsere Sünde trauern sollen, glückselig die Trauernden. Und dann haben wir gerade eben gesehen, dass wir aufgrund der Dinge die Kontrolle über unser Leben an Gott abgeben müssen, glückselig die Sanftmütigen. Und jetzt wendet sich Jesus gewissermaßen der Lösung des Problems zu. Und wenn Jesus hier von Gerechtigkeit spricht, glückselig sind die Gerechtigkeit hungern, dann können wir hier drei Formen von Gerechtigkeit unterscheiden. Die erste, die haben wir uns schon angeschaut, ist die Rechtfertigung durch Gott. Es ist die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Es ist ein Status, den Gott uns verleiht. Eine Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben, sondern die uns gegeben wird, indem wir die Vergebung durch seinen Sohn Jesus Christus bekommen. Das entfaltet Paulus zum Beispiel in Römer 3 sehr ausführlich, woher diese Gerechtigkeit kommt. Die zweite Form der Gerechtigkeit ist Heiligung. Und hier folgt jetzt das Neue, was ich eben als Lösung benannt habe. Es genügt nicht nur, unseren hoffnungslosen Zustand zu erkennen, die Sündhaftigkeit zu betrauern und Vergebung zu bitten, sondern jemand, der wirklich verstanden hat, wie schlimm sein Zustand und die Sünde ist, kann diesen Zustand nicht akzeptieren. Wie könnten wir uns nicht danach sehen, dass unser Leben Gottes Ansprüchen gerecht wird? Der Maßstab Gottes gilt ja immer noch. Auch wenn er uns vergibt für unsere Unzulänglichkeit, bleibt ja sein Maßstab bestehen. Jesus schreibt in Matthäus 5, Vers 48, also auch in der Bergpredigt, was dieser Maßstab ist. Er benennt es nochmal ganz klar. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen, sündlos, fehlerlos. Das ist das Ziel. Oder wie Petrus es in 1. Petrus 1 schreibt, 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Dort sagt er, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein Zitat aus 3. Mose 11. Das ist der göttliche Anspruch an uns, heilig zu sein, getrennt von Sünde, abgesondert, rein. Und so sollten wir einen Hunger danach entwickeln, dass unser Denken und unser Handeln immer gerechter wird vor Gott, immer mehr dem entspricht, was Gott von uns möchte. Gott die Kontrolle zu geben, ist der erste Schritt dafür. Aber jetzt heißt es, beständig danach zu streben, was Gott gefällt. Und dabei nicht nur das Gute tun, sondern auch das Schlechte lassen. Ja, jeder kennt den Kampf gegen die Sünde. Wir wissen, Sünde ist ein Teil unseres Lebens. Wir kämpfen gegen Sünde, wir leiden unter Sünde. Aber wir sollten auch dagegen vorangehen. Danach streben, dass Sünde weniger wird. Gegen Sünde siegreich sein. Jeder hat andere Baustellen in seinem Leben. Jeder hat mit anderen Sünden zu kämpfen. Und solange wir auf der Erde haben, wird dieser Kampf auch andauern. Das wissen wir. Aber es lohnt sich, in diesen Kampf Zeit und Energie zu investieren. Denn darin finden wir wahres Glück. Sei nicht zufrieden mit dem Status, den du jetzt erreicht hast. Sei nicht zufrieden damit, dass es vielleicht klappt, an manchen Punkten schon besser geworden zu sein. Nein, wir haben alle unser ganzes Leben lang damit zu tun. Immer nach vorne blicken und weitermachen. Lies die Bibel, denn dort offenbart sich Gott. Dort zeigt uns Gott sich selbst. Er zeigt uns seinen Maßstab, er zeigt uns auch uns selbst. Bete zu Gott, denn aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Und triff Entscheidungen, die Gott ehren. Die Bibel gibt uns dafür viel Anleitung. Und die letzte Form der Gerechtigkeit, die erwächst gewissermaßen daraus, ist eine Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Aus dem Hunger nach Gerechtigkeit in unserem eigenen Leben erwächst dann auch das Verlangen, dass in der Gesellschaft Gottes Gerechtigkeit herrscht. Wenn wir selbst ein Verlangen danach haben, in unserem Leben gerecht zu sein, vor Gott gerecht zu sein, dann kann es uns nicht kalt lassen, wenn um uns herum das Gegenteil getan wird. Wenn Gott verunehrt wird, wenn Sachen als gut und richtig benannt werden, die Unrecht sind. Deswegen setzen wir uns gegen Abtreibung ein. Deswegen gibt es zum Beispiel Kaleb, was da aktiv dagegen arbeitet. Deswegen setzen wir uns für Familie ein und sagen, Familie ist wichtig, sie ist Gott gegeben. Wir verteidigen sie. Wir verteidigen Gottes Schöpfungsordnung. Mann und Frau, zwei Geschlechter, die sind füreinander gemacht. Wir weisen auf Christenverfolgung hin, ein großes Unrecht, was Menschen getan wird, weil sie an Jesus glauben. Und wir predigen Menschen das Evangelium, weil wir wissen, Menschen müssen zu Jesus kommen. Deswegen tun wir das, deswegen nehmen wir Einfluss auf Gesellschaft, weil wir ein Verlangen danach haben, dass auch dort Gottes Gerechtigkeit herrscht. Und dann das Versprechen, was uns gegeben wird für diesen Hunger. Denn sie sollen satt werden. Hunger und Durst sind elementare menschliche Bedürfnisse, die wir alle kennen, wobei die meisten von uns vielleicht noch nie so wirklich intensiven Hunger und Durst erlitten haben, wie es viele in Kriegszeiten erlebt haben. Und wenn wir Hunger und Durst haben, dann hilft uns keine schöne Musik, dann hilft uns keine das Gespräch, dann hilft uns auch kein Geschenk. Wir brauchen Essen und Trinken. Es gibt nichts anderes, was diesen Hunger dann stillen kann. Und wir bekommen hier in Matthäus 5, Vers 6 das Versprechen, dass dieser Hunger nach Gottes Gerechtigkeit durch Christus gestillt wird und dass daraus wahres Glück entsteht. Wir haben gesehen, dass wir auf dieser Erde niemals sündlos sein werden. Das ist eine Wirklichkeit. Aber wenn wir unsere Sünde ernsthaft bereuen und verstehen, wie schlimm sie ist, dann verändert uns Gott. Und eine letzte Stelle möchte ich dazu noch lesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Viele werden sie im Ohr haben. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Geist des Herrn. Veränderung passiert schon heute. Wir werden durch das, dass wir Jesus als unser perfektes Beispiel und Vorbild anschauen, verändert in seinem Bild. Wir werden verwandelt, wir werden sehen, dass wir siegreich sein können mit Gottes Hilfe gegen Sünde. Dass es uns einfacher fällt, an manchen Stellen Gott gehorsam zu sein. und dass Veränderung passiert. Und naja, der größte Teil dieses Sattwerdens, der kommt aber noch. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben für die Ewigkeit. Wenn wir bei ihm sein werden, dann bekommen wir einen neuen Leib. Dann ist Sünde keine Wirklichkeit mehr für uns. Dann sind wir frei von dem Rest der Sünde, der noch in uns wohnt. Wie herrlich wird das sein? Dann werden wir sein wie Jesus, dass wir keine Schuld, keine Sünde mehr haben, dass wir völlig das tun können, was Gott gefällt. Und dann wird seine Gerechtigkeit, nach der wir gehungert haben, Wirklichkeit sein in vollendeter Form. Ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass das Glück, was Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern verspricht, sich stark von dem unterscheidet, was die Welt als erstrebenswert und als Grundlage für Glücklichsein erachtet. Ja, es ist dem gewissermaßen manchmal auch entgegengesetzt. Der Weg zu wahrem Glück führt über Demütigung, Erniedrigung, Trauer. Wir müssen uns vor Gott eingestehen, dass wir ihm nichts bringen können. Wir müssen erkennen und betrauern, dass Sünde in unserem Leben ist. Wir müssen uns ihm und seiner Kontrolle unterstellen und einen Hunger haben nach Gerechtigkeit in unserem Leben. Und in diesen Dingen selbst liegt nicht das Glück, hatten wir gesehen. Aber das, was daraus folgt, das, was uns versprochen wird, wenn das bei uns Wirklichkeit ist, wir werden zu Bürgern des himmlischen Reichs, eines neuen Reichs, eines Reichs unter der Herrschaft von Jesus Christus. Ein Reich, das seine Vollendung in der Ewigkeit hat, aber jetzt schon Wirklichkeit ist. Wir sind jetzt schon Bürger dieses neuen Reiches. Wir erfahren Vergebung für unsere Sünden. Wir haben eine Perspektive für die Zukunft. Wir werden auf einer neuen Erde leben, wir werden bei Jesus leben, wir werden ein Land erben. Und schon heute erfahren wir Heiligung, die dann ihre Vollendung finden wird bei Jesus in der Ewigkeit. Das sind die Versprechen, die Jesus uns macht. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wo suchst du wahres Glück? Amen. Unser großer Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die Bergpredigt, die das hat eine wundervolle Entfaltung der Maßstäbe für dein Reich ist. Bitte verändere du uns durch dein Wort. Lass es Frucht bringen in unserem Leben. Amen.